Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Reise von Neun und wir haben uns gut erholt, hoffentlich Sie auch von der ITB-Woche und freuen uns jetzt auf eine neue Ausgabe. Mit dabei natürlich wie immer Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise von Neun.
Und die Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gerner.
Wie war denn deine ITB? Was waren deine Eindrücke, Christian?
Och, die war ganz gut eigentlich. Also ich hatte mir in der Tat meine Termine etwas lockerer gelegt als manchmal in der Vergangenheit. Und das war insofern sehr gut, als man einfach ein bisschen entspannter reden konnte, dass man auch zwischen den Terminen mal mit dem einen oder anderen, den man im Gang getroffen hat, ein paar Worte wechseln konnte. Und insofern, ja, positive Bilanz, was das angeht. Und bei dir?
Ebenso. Und ich hatte so das Gefühl, dass wieder mehr aufgefahren wurde. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Also ich hatte das Gefühl, die Partys waren voller, die Stände waren ein bisschen voluminöser. Es war irgendwie im Allgemeinen so das Feeling, das ist so die ITB fast wie 2019.
Stimmt, da ist was dran.
Dann lass uns jetzt mal zu dem Talk der Woche kommen. Wer ist dein Gast und warum hast du ihn überhaupt eingeladen?
Mein Gast ist Andreas Koch und der war lange aktiv im Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement von TUI. Er zählte übrigens auch zu den Gründungsmitgliedern von Futuris, der Brancheninitiative, und hat sich 2012 war es, glaube ich, mit seinem eigenen Unternehmen selbstständig gemacht und nun berät er touristische Regionen und touristische Unternehmen und die Hotellerie in Sachen Nachhaltigkeit.
Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Andreas.
Hey Christian, schön dich mal wieder zu sehen.
Ja, ebenso. Andreas, du beschäftigst dich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Touristik. Und dieser Begriff der Nachhaltigkeit wird ja seit einiger Zeit total inflationär verwendet und steht eigentlich für alles, was länger halten soll als einen Tag. Ne? Wie würdest du das Thema denn definieren? Es kommt ja ganz ursprünglich aus der Forstwirtschaft, aber wie wäre dein Ansatz dazu?
Ich habe mittlerweile einen ganz anderen Ansatz, Christian. Also ich kenne natürlich die klassischen Definitionen, Forstwirtschaft, Triple Bottom Line und so weiter. Man müsste vielleicht noch die SDGs erwähnen, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Ich sehe es mittlerweile ganz anders. Ich definiere Nachhaltigkeit als die positiven Beziehungen zu deinem Netzwerk. Klingt erstmal ganz einfach und ganz logisch, aber wenn du dir so ein Hotel vorstellst oder eine Region vorstellst, wenn du eine gute Beziehung hast zu deinen Mitarbeitenden, zu deinen Lieferanten, zu deinen Gästen, zu deinem Umfeld, in dem du tätig bist, dann bist du automatisch nachhaltig. Das ist das, was ich mittlerweile gespürt habe nach 25 Jahren, dass es für mich um Beziehungsqualität geht. Denn letztendlich ist ja die große Frage, was kannst du mit deinem Netzwerk Positives gestalten? Und das ist für mich dann Nachhaltigkeit. Also wenn du wirklich mit Mitarbeitern wirklich in die Reflexion gehst, sagen wir mal, was wollt ihr eigentlich mit unserem Betrieb, mit unserer Region erreichen? Da ist oftmals das Thema Nachhaltigkeit mit drin, ohne dass ich es überhaupt benennen muss. Das Gleiche mit Lieferanten. Du kennst ja diese Eisberg-Theorie. Also letztendlich, auch im Tourismus ist ja so, wenn du ein Hotel hast, das, was das an Energie und Wasser verbraucht, ist nur der Eisberg. Aber was die Lieferanten verbrauchen dort hinten in der ganzen Welt an Energie und Wasser und Flächen, da spielt die Musik. Und wenn du eine gute Beziehung hast zu dem, dann kannst du mit denen auf Augenhöhe die Zukunft gestalten. Und auch das habe ich ja in ganz vielen Projekten wie auf Kreta, wo wir vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, ja im Grunde genommen erlebt, dass du mit denen die Zukunft gestalten kannst. Also für mich ist es die positive Beziehungsqualität zu deinem Netzwerk. Ganz andere Definition, als ich früher verwendet habe.
Du bist ja durchaus bekannt in der deutschen Touristik, aber trotzdem weiß natürlich nicht jeder und jede so ganz genau, was du eigentlich machst. Du berätst touristische Unternehmen, oft sind das Hotels. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick darin, wie sich deine Arbeit so gestaltet und wie du dabei vorgehst.
Also im Grunde ist es ganz einfach für mich. Meine Lieblingsschnittstelle ist immer die Schnittstelle zwischen touristischen Regionen und Destinationen und den Leistungsträgern, also denen, die letztendlich in einer Region etwas umsetzen, sei es Hotels, sei es Gastrobetriebe, sei es Freizeiteinrichtungen. Das ist eigentlich egal. Weil meine Theorie ist, und nicht nur Theorie, die Logik ist im Grunde genommen, jede Region ist nur so nachhaltig wie die entsprechende Akteure in einer Region nachhaltig sind. Das kann dann mit Zertifizierung angehen. Ich arbeite mittlerweile sehr stark auf dem humanen Aspekt. Das heißt, ich frage wirklich eine Region, wenn ich mit Regionen arbeite, ich arbeite viel mit Regionen und ja, Leistungsträgern, dann Hotels natürlich auch im Wesentlichen, Gastrobetriebe. Ich frage im Grunde genommen, wie wollt ihr erfolgreich in die Zukunft gehen? Ich spiele dann Karten. Ich habe das früher geliebt als Kind. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe oft Quartett gespielt. Und ich habe so Kartenspiele gebaut, wie zum Beispiel die wichtigsten 40 Trends, die die Zukunft gestalten. Und dann gehe ich hin mit einer Region oder mit einem Hotel und sage, okay, welche dieser Trends da draußen, sei es der EU Green Deal, sei es die älter werdende Gesellschaft, sei es Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, sei es die SDGs, egal was, Generation Z, du kennst die alle, diese großen Trends dort draußen. Welche dieser Dinge, die sich dort draußen wandeln, haben etwas mit dir zu tun, deinem Betrieb, deiner Region? Weil ich der Meinung bin, wenn wir es persönlich machen, wenn wir es persönlich verstehen, wenn wir das Warum haben für uns, dann ist das Was und Wie die automatische, logische Folge daraus. So muss man sich das vorstellen. Also, wenn eine Region mit mir arbeitet, dann gucken wir uns die Trends an und fragen, was ist denn deine Antwort auf die Trends? Und bei deine meine ich jetzt nicht das Management. Ich meine letztendlich idealerweise alle Mitarbeitenden dieser Organisation. Wie antwortest du auf die Trends? Was sind deine, also was wird dich beeinflussen in Zukunft? Und was antwortest du darauf? Dann haben wir ein Leitbild, ein Zukunftsbild. Und die nächste Stufe ist dann, das Zukunftsbild in die tägliche Praxis zu bringen. Also was macht im Hotel, was macht ein Housekeeping eigentlich? Was macht eine Küche? Ich habe jetzt seit 2 Jahren einen erfahrenen Koch angestellt, den Harald Gratenau, der im Sternebereich gekocht hat, weil das für mich so immer so ein Buch mit 7 Siegeln war. Küchen sind so entscheidend, unsere Ernährung ist so entscheidend, 30% Hebel unserer Klimaemission. Das heißt, ich arbeite dann über mit Harald Gartner mit den Küchenteams, wie zum Beispiel diese Woche sind wir auf Rügen im Jaich Hotel auf Rügen und arbeiten dann auch mit den Küchenteams, gucken uns jede Speise an, jedes Gericht auf der Speisekarte, berechnen dann den CO2-Fußabdruck und dann kocht Harald Gartner mit diesem Team zukunftsfähige Gerichte, die aber auch lecker schmecken sollten, ne? Nicht nur pragmatisch schlaue CO2 sparen, sondern auch die lecker schmecken sollten. Der Ingenieur bei uns im Team, der hat jetzt 500 Energieberatungen gemacht, 80% gefördert von der Bundesregierung. Der geht halt hin und sagt, okay, wo kommt deine Energie rein? Ins Hotel zum Beispiel oder in der Region. Wo geht sie hin? Ne? Geht sie ins Schwimmbad? Geht sie in den Wellnessbereich? Geht sie in die Küche? Und was kannst du machen, um Energie zu sparen in jedem Bereich? Und wie sieht denn eigentlich dein Energiekonzept der Zukunft aus? Ist es Wasserstofftechnologie? Ist es regenerative Energie? Wie kommst du weg von Öl? Das sind so ganz, ganz pragmatische Dinge. Und im Grunde genommen habe ich ganz viel an der Schnittstelle zwischen Destinationen. Ich habe jetzt 8 Jahre in Schleswig-Holstein gearbeitet, 3 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern. Immer an der Schnittstelle zwischen der Strategie eines Landes oder einer Region, aber auch auf Mauritius, Kreta, Lanzarote. Immer an der Schnittstelle. Wie kriegen wir jetzt diese Strategie für die Region runtergebrochen auf die Betriebe? Und dann machen wir Netzwerke, dann machen wir Online-Fortbildungen zu den 8 Erfolgsfaktoren von Nachhaltigkeit, dann machen wir Coaching von Betrieben. Das ist meine geliebte tägliche Arbeit.
Ich sehe schon, das geht sehr stark ins Detail und auch in die Praxis. Du erwähntest, dass du viel mit Regionen arbeitest. Und da gibt es ja zahlreiche, bei denen es gerade kräftig im Gebälk knirscht, auch was das Verhältnis zwischen Gästen und Einheimischen angeht. Das ist nicht immer ganz konfliktfrei. Wie gehst du sowas an?
Ja, es ist leider nicht ganz konfliktfrei, Christian, weil wir verlernt haben, wirklich ganzheitlich darauf zu gucken. Also, ich bin wirklich irritiert, dass sämtliche Destinationen, nicht sämtliche, aber sehr, sehr viele, den alten Narrativ noch drauf haben. Also größer, schneller, weiter, möglichst viel Buchungszahlen, möglichst viel Übernachtung. Aber heute geht es um ganz andere Themen. Wir müssen uns wirklich fragen, was Erfolg für uns bedeutet. Was ist eigentlich der Erfolg von einer Destination? Und der Erfolg misst sich an völlig anderen Kennzahlen. Der misst sich an der Zufriedenheit, zum Beispiel der Mitarbeitenden, der Tourismusakteure. Der misst sich an der Tourismusakzeptanz einer Region. Ich war zum Beispiel auch sehr viel auf Sylt. Da war natürlich in Corona-Zeiten eine ganz andere Stimmung. Und dann kam so dieser Gegenpol auf nach dem Motto Sylt den Syltern. Ich kann das total verstehen sogar. Und wir müssen lernen, dass der Tourismus im Grunde, das ist ja das, was viel gerade gefordert wird, ist natürlich in der Praxis nicht ganz einfach, dass wir versuchen, alle Akteure mit einzubeziehen, inklusive den Mitarbeitenden, inklusive den Lieferanten, inklusive den lokalen Bevölkerung. Ich gebe dir mal ein Beispiel, also weil das jetzt ja wieder
Gerne.
sehr abstrakt ist. Auf Kreta haben wir 5 Jahre gearbeitet, habe ich mit dem Team zusammengearbeitet. Manchmal ist es ganz gut, wenn man aus Deutschland rausgeht für so ein Beispiel. Auf Kreta haben wir 5 Jahre mit einer Insel gearbeitet, um diese als nachhaltige Ernährungsregion zu gestalten. Was sind die Akteure? Die Akteure sind dann die Farmer. Wir haben mit 200 Farmern gearbeitet, mit Ölproduzenten, mit Olivenölproduzenten, mit Weinproduzenten. Das sind die Akteure. Nun war es so, und das gleiche gilt für Deutschland, dass diese Akteure teilweise niemals Hotels von innen gesehen haben, weil die
Klar.
Hoteliers dann plötzlich Wein aus Neuseeland bestellen oder Tomaten aus Holland und so weiter und so fort. Und erstmal diese beiden Gruppen zusammenzubringen und zu sagen, okay, hört euch mal gegenseitig zu, was sind eure Geschichten? Dann ist es toll für beide Seiten, weil dann lernen die Farmer und Produzenten zum Beispiel, wie kannst du dich besser vermarkten? Das können Hotels sehr gut. Was sind Hygienestandards? Was sind Geschichten, die zu erzählen sind? Das können die super gut lernen. Und die Hotels lernen, oh Mann, unsere Produkte kommen ja von nebenan. Das sind die Farmer. Wenn wir die unterstützen, ohne Pestizide, ohne Dünger anzubauen, dann helfen wir unserem Land, unseren Farmern. Und wenn die noch zu uns kommen und dann auch noch Produkte designen, wie eine, zum Beispiel eine Olivenölverkostung, dann habe ich sogar noch einen Mehrwert für meine Gäste und ich helfe denen. Also so liebe ich es zu arbeiten, dass wir im Grunde genommen ganzheitlich denken. Und dann hätten wir diese Themen nicht, die jetzt du gerade ansprichst. Ja, das ist für mich die
Also,
Herausforderung.
ja, ich entnehme dem, dass es tatsächlich existenziell wichtig ist oder essentiell wichtig ist, dass die Akteure miteinander mal in einen Dialog treten und sich nicht einfach gegenseitig Vorwürfe vor den Kopf knallen, wie wir das ja im Moment bei uns durchaus auch, auf breiter Front erleben. Da ist was dran.
Das ist ja das, warum ich am Anfang sagte, Christian, es ist für mich Beziehungsqualität. Das ist ja genau das, was du sagtest. Vielleicht hast du schon mal was von den IDGs gehört, Inner Development Goals. Da geht es um diese Fähigkeiten, zuzuhören. Deswegen sage ich am Anfang immer, Fragen sind manchmal wichtiger, als Antworten zu geben. Also wir dürfen alle lernen, gegenseitig zuzuhören. Das betrifft unsere Gesamtgesellschaft, das betrifft den Tourismus. Das betrifft meine Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, mit Lieferanten. Wir müssen uns zuhören. Und wenn wir uns zuhören, können wir auch Zukunft gestalten. Und das ist manchmal viel einfacher, als wir denken, zeigen jedenfalls meine Erfahrungen.
Wie ernst meinen es denn eigentlich deiner Erfahrung nach deine Kunden mit dem Thema? Ich erinnere mich, ich war mal bei einem Konzern für eine kurze Zeit, den es heute nicht mehr gibt. Und dann habe ich auch mal nach einem Nachhaltigkeitskonzept gefragt. Und dann sagten die nur, nö, haben wir nicht. Aber wir sind ja bei Futuris mit dabei. Da hast du ja auch eine Historie drin. Also es gibt die einen, die sehr glaubwürdig, so meiner Einschätzung nach, da vorangehen und auch unbequeme Dinge machen durchaus. Und dann gibt es die anderen, die wollen sich im Wesentlichen so ein bisschen grün anstreichen. Was überwiegt?
Das muss man ein bisschen differenzierter betrachten, glaube ich. Ich komme jetzt ja nun gerade von der ITB und ich habe mir wirklich mal den Spaß gegönnt, in Anführungsstrichen, dass ich 80% meiner Zeit, was ich eigentlich sonst nicht mache, in der Deutschlandhalle, also im Hub 27, verbracht habe und mit ganz, ganz vielen Ländern gesprochen habe, weil ich die Frage beantworten wollte, wo stehen wir mit dem Thema Nachhaltigkeit in Deutschland? Interessanterweise, jede Region, jede Destination, jedes Land, mit dem ich gesprochen habe, hat das Thema Nachhaltigkeit auf dem Schirm. Das gilt übrigens auch für ganz viele internationale und europäische Regionen. Die große Herausforderung, die wir haben, ist die Ernsthaftigkeit natürlich da drin, wie du es richtig sagst. Und das Verrückte ist, ich habe zertifizierte Betriebe gesehen, die weniger nachhaltig sind als nicht zertifizierte Betriebe. Auch dort ist halt ein Thema mit drin, wie ernsthaft man das betreibt. Aber ich würde jetzt mal attestieren, jede Destination hat das Thema auf dem Schirm und jeder geht es an. Die große Herausforderung ist, wie nachhaltig betreibe ich das? Also wie ernsthaft betreibe ich das? Das ist die erste große Frage. Und die zweite Frage ist dann, wenn wir auf die Betriebsebene wechseln. Dort haben wir leider erst 5 bis 10%. Also 10% ist wohlwollend, ja. 5% sind aktiv. Weil diese gesamte KMU, kleine mittelständische Unternehmenlandschaft, die ist so dermaßen herausgefordert nach Corona gerade, dass selbst ich kaum durchdringe mit Botschaften dazu. Das heißt, wir müssen uns wirklich fragen, wie wir diese Betriebe, die im Grunde genommen so unter Druck stehen, gerade mit Arbeitskräften, wie wir die erreichen. Und das ist ein systemisches Problem, was wir dort haben. Und das verhindert auch den glaubwürdigen Weg. Auch wenn ich eine Zertifizierung als Region mache, ist ja die große Frage, wie ich die Betriebe mitnehme. Also von daher, ich würde attestieren, dass von den Destinationen sehr viele das mittlerweile sehr ernst nehmen. Das habe ich wirklich gesehen. Also ich habe viele verschiedene gute Ansätze gesehen, Klimaanpassungsstrategien, das Thema Zertifizierung als Gesamtregion, Gemeinwohlthematiken in Bayern und so weiter. Also finde ich wirklich, wirklich spannend, was da alles angegangen wird. Auf der Betriebsseite haben wir so eine Mischung aus 5-10%, die es machen, ernsthaft machen. 30% vielleicht gefühlt von mir, ne? Bauchgefühl. Die Interesse haben und merken, da verändert sich was, CSRD und so weiter, Lieferketten-Sorgfaltsgesetz und so weiter. Da verändert sich was, ich muss mich bewegen. Aber wir haben immer noch den großen Bauch, der das Thema als überforderndes, additives Thema versteht. Wobei ich immer sagen würde, Nachhaltigkeit ist ein natürlicher Erfolgsfaktor. Wenn du es ganzheitlich denkst, genauso wie Qualität, dann führt es dich in die Zukunft und ganz natürlich. Und du musst das gar nicht als additives Thema versehen, also verstehen. Also von daher, das ist so für mich die Mischung aus Destination, Betriebe. Die große Herausforderung ist, wie nehmen wir die kleinen Betriebe auf diese Reise mit? Und da entwickeln sich ja Gott sei Dank die DMOs, die Destination Marketing Organisation zu Destination Management Organisation und nehmen diese Rolle halt wahr, dass sie im Grunde genommen auch ja, mithelfen dürfen, die Kleinen zu unterstützen auf diesem Weg. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Beitrag.
Das wäre auch genau meine nächste Frage gewesen. Wie schaffe ich es als Destination, die einzelnen Unternehmen so weit mitzunehmen, dass sie das Gefühl haben, das, was da passiert, ist auch für mich gut und nicht, mir wird da irgendetwas übergestülpt, dem ich mich wohl oder übel so mehr oder weniger halbherzig anschließen muss?
Nee, ich sage immer, nicht überzeugen wollen, sondern inspirieren wollen. Also letztendlich, was haben wir mit Regionen gemacht in den letzten 10 Jahren? Was war erfolgreich? Erfolgreich war immer dann, wenn wir erstens versucht haben, ein Narrativ, eine Inspiration zu bringen über Online-Kurse zum Beispiel oder Netzwerke, wo Betriebe erlebt haben, wie es geht und das erfolgreich. Also ich gebe dir ein Beispiel wieder, weil wir möchten ja möglichst praxisnah heute sein. Ich war gerade im Erzgebirge, da haben wir das Thema Lieferketten gemacht und das haben wir bei einem Käsehersteller gemacht. Das heißt, wir haben uns angeguckt, wie dieser Käsehersteller Käse produziert und jeder der teilnehmenden Betriebe konnte sehen, wow, das ist ja spannend, hier wird Käse hergestellt, der ist lokal. So wird er also gemacht, er baut eine Beziehung auf zu den Lieferanten. Gleichzeitig haben wir den Theorieblock erklärt, warum Lieferantenmanagement so wichtig ist und haben dann Tools gegeben, wie du es in deinem Betrieb machen kannst. Excel-Tools, ganz einfache Tools, Kartenspiele wieder, wie du Kriterien entwickelst mit deinen Mitarbeitern für Einkauf und so weiter. Also ganz, ganz praxisnah. Und diese Thematik aus Online-Inspiration gemischt meist mit 3-4 Live-Workshops, dann das Ganze gepaart mit Netzwerken und das unterschätzen wir immer, dass es wichtig ist, dass die Betriebe sich austauschen, auch in unserem Online-Kurs. Die Hälfte gebe ich Input, die andere Hälfte tauschen sich die Betriebe zu dem Input aus. Netzwerke, wo sich Betriebe treffen, wo wir Input geben und die sich darunter austauschen, wie sie es angehen. Total spannend. Wir haben sogar schon, das fand ich total berührend, auf Sylt und auf Rügen haben wir 2 Projekte gehabt, wo wir Betriebe gegenseitig eingeladen haben. Das heißt, wir haben in einem Kochworkshop gemacht, in einem Betrieb, und andere Betriebe durften für diesen Betrieb mitdenken. Also die Speisekarte mitgestalten. Da hätte man, der Normalsterbliche hätte gesagt, Wettbewerber, die berühren sich nicht. Aber auf der menschlichen Ebene haben die total Lust, miteinander Dinge zu gestalten. Und das ist das, wo ich die Zukunft sehe. Also Impulse, die inspirieren, Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor zu verstehen, Stichwort Lieferketten, Stichwort, wie binde ich meine Mitarbeitenden ein, Stichwort, wie binde ich meine beste Gäste mit ein, was sind die Werte, die ich verkörpern möchte, wofür möchte ich stehen, Netzwerke. Und darunter liegt dann, wenn man das getan hat, Inspiration, Online, Netzwerk, darunter liegt dann die Möglichkeit, oftmals Bundesmitteln, geförderte 1:1 Coaching. Wenn jetzt ein Betrieb sagt, oh Mann, ich habe es jetzt wirklich, ich finde es total spannend. Ich habe jetzt verstanden, wo der lokale Käse herkommt. Ich möchte verstehen, wo alle meine Produkte herkommen. Ja, super. Dann coachen wir dich mal, wie du das in Betrieb machen kannst. Dann nehmen wir deine Mitarbeitenden, entwickeln Kriterien, wie du es bewerten kannst. Entwickelst du selber für dich. Und dann haben wir diese drei Elemente, ne? Inspiration, Vernetzung, Coaching auf Betriebsebene. Das sind für mich die großen Erfolgsfaktoren, wie Destinationen ihre Akteure heutzutage gut mitnehmen können.
Du hast eben das Thema Lieferketten erwähnt und da wird ja im Moment auf breiter Front über das gleichnamige Gesetz gestritten, ne? Die einen sagen, wir brauchen das dringend, damit bestimmte Schweinereien einfach nicht unentdeckt bleiben. Und andere sagen, das ist ein bürokratisches Monster. Glaubst du, dass so ein Gesetz etwas hilft oder würdest du da eher einen anderen Weg beschreiten?
Wir müssen die Spielregeln ändern, weil wir sind an einem Punkt, wo wir letztendlich über das Wachstum und die momentane Situation, wo wir gerade drin sind nach Corona, überhaupt von sämtlichen Pfaden weg sind. Also wenn die EU sagt, Klimaneutralität 2050, Deutschlands Klimaneutralität 2045, einzelne Bundesländer gehen noch weiter runter, dann muss man heute attestieren, dass wir sind überhaupt gar nicht auf dem Pfad. So, und selbst ich bin immer zukunftspositiv und sage, oh, das schaffen wir schon. Aber selbst ich muss immer wieder mich korrigieren. Ich lese zum Beispiel immer sehr gerne die LinkedIn-Mails oder die Berichte von Professor Gößling, Klimaforscher, der mich dann auch mal wieder gerade rückt. Mittlerweile haben wir sehr schöne Austausch untereinander und sagt, Andreas, wir sind überhaupt gar nicht auf Kurs. Wenn du dir alle Wachstumsthemen anguckst, wir sind nicht auf Kurs. Deshalb müssen wir die Spielregeln ändern, weil wir müssen letztendlich harte Veränderungen der Spielregeln vornehmen. Dazu gehört das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Ich weiß, dass das herausfordernd ist für viele, aber die Richtung stimmt, weil wenn wir das nicht tun, dann verändern wir nicht die Spielregeln, dann machen wir genauso weiter wie jetzt. Und wenn wir genauso weitermachen wie jetzt, sind wir nicht auf dem Pfad. Und wenn wir diesen Pfad verlassen, dann ja gut, dann sind wir halt weg vom Pfad und dann zerstören wir halt alles, was wir haben. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen das verändern. Und deswegen glaube ich schon, dass ein solches Lieferkettengesetz wichtig ist, weil es an der Wurzel genau dort anpackt, wo im Grunde was passieren muss. Wir müssen diesen Eisberg, wo kommen die Produkte her? Wie werden die Produkte produziert? Da müssen wir hin. Und wir müssen das verstehen und wir müssen alle gemeinsam lernen, vielleicht auch in dem Netzwerk, ne? Lieferanten zu uns, zu Lokalen, um damit umzugehen. Aber die Richtung, sorry, stimmt, wir brauchen eine solche geregelte Rahmenbedingung. Mein Ansatz dann ist, wenn wir die geregelten Rahmenbedingungen haben, müssen wir wieder inspirieren und müssen sagen, okay, was kann uns das denn bringen? Wir müssen erklären, die Politik hat auch die Aufgabe zu erklären, warum das wichtig ist. Aber wir brauchen diese anderen Rahmenbedingungen. Wir brauchen Klimaneutralität. Wir brauchen auch irgendwann eine deutliche Besteuerung von CO2-Emissionen. Ich weiß, das ist ein heißes Eisen, aber ganz ehrlich, wir sind nicht auf Fahrt und wir brauchen andere Spielregeln, um auf Fahrt zu kommen.
Du bist ja eigentlich fast schon qua Profession ein notorischer Optimist, ne? So
Ja,
mit dem
allerdings.
Hintergrund, wir schaffen das. Wahrscheinlich hast du manchmal auch Tage, an denen du denkst, ach Mist, das geht doch sowieso alles den Bach runter, aber da muss man sich halt wieder aufrappeln. Aber an welcher Stelle siehst du denn unsere Branche in diesem Kontext aktuell?
Ich finde es spannend. Was hätte ich vor 10 Jahren für völlig unmöglich gehalten, dass sich jede Region, jede Destination damit auseinandersetzt? Ich finde es spannend, dass ich auf der ITB bin und ich höre Klimalink zu und sie haben quasi einen Standard geschaffen für die deutsche Tourismusindustrie und wir gehen gemeinsam voran. Davon habe ich immer bei der Gründung von Futuris geträumt, dass sowas passiert, dass die Branche sich committet, dass sie selbst im Grunde genommen, ja, an das Eingemachte geht, weil da müssen wir gerade hingehen, an das Eingemachte und sich selbst diese Dinge gibt, diese Regeln gibt und diese Ziele gibt. Von daher bin ich optimistisch. Ich glaube aber, dass wir das Thema Nachhaltigkeit, du hast es am Anfang so ein bisschen gesagt, neu betrachten müssen, weil Nachhaltigkeit wirkt so ein bisschen abgebrannt. Ein bisschen, wenn ich Nachhaltigkeit erwähne, dann drehen viele schon die Augen, was vor 15 Jahren, 20 Jahren nicht der Fall war, als ich damit angefangen habe. Das heißt, ich habe mich im letzten Jahr ganz viel mit dem Thema Regeneration auseinandergesetzt. Auch ein sperriges Wort. Aber wenn du einmal verstehst, dass Nachhaltigkeit ein System erhalten möchte, Regeneration im Grunde genommen, das ist, was wir jetzt gerade brauchen. Und zwar im doppelten Sinne. Was Klimawandel im Außen ist, ist für mich Burnout und Depression im Innen. wir haben beide Systeme sind überfordert. Also wir haben das äußere System ist überfordert. Und wenn ich in Betriebe gehe, spüre ich sehr stark, dass die Menschen überfordert sind. Das heißt, wir müssen eine andere Form, ja, konzeptionell brauchen wir eine andere Form. Das heißt, ich habe mich sehr stark mit dem Thema Regeneration auseinandergesetzt. Was sind die Grundprinzipien des Lebens, der Natur, die uns helfen, in die Zukunft zu kommen? Und die gehen deutlich weiter als Nachhaltigkeit. Sie sind aber deutlich natürlicher als Nachhaltigkeit. Wenn du dir jetzt abstrakt, konkret, wenn du dir jetzt anguckst, wie so ein Ameisenstaat oder ein Bienenvolk funktioniert, da fragt keiner König, Königin, was soll ich tun? Die sind selbstorganisierte Einheiten. Wir müssen in selbstorganisierten Einheiten denken, dynamischer denken. Wir brauchen, wenn du dir überlegst, ein Lebensprinzip ist, das Leben fördert immer das Leben. Wir brauchen ein True-Cost-Accounting. Wir brauchen eine Bilanzierung von Ökosystemleistungen. Wenn ein Bauer etwas Gutes tut für diese Erde, Regionalwert AG, Christian Hinz, Stichwort, dann muss er dafür bezahlt werden, was er heute nicht wird. Also wenn er keine Pestizide nutzt, kein Pflügen nutzt und so weiter, die Erde hält, damit CO2 stärker bindet, müsste er dafür bezahlt werden. Wenn Betriebe Schlechtes tun, müssten sie dafür zahlen. Wenn sie Gutes tun, müssten sie dafür Geld bekommen. Das sind alles die Lebensprinzipien. Das heißt, mit diesem Gedanken von der Nachhaltigkeit zur Regeneration bin ich ja gerade auf einer Tour, wo ich ja in ganz vielen Regionen darüber rede, wie kommen wir eigentlich von Nachhaltigkeit zu Regeneration? Und Regeneration meine ich nicht nur die Landschaft, ich meine auch uns selber. Und diese Verbindung von Nachhaltigkeit, Leadership und Gesundheit, das ist das, was ich sehr stark in diesem neuen Thema beleuchten, was für mich die nächsten 7 Jahre für mich relevant ist, dass ich das halt gerne beleuchte und mit in die Welt bringe. Also von daher, ich attestiere, dass der Weg stimmt. Ich attestiere, dass viele Stationen auf dem richtigen Weg sind. Ich attestiere, dass wir Riesenherausforderungen haben bei den Betrieben. Und ich attestiere leider den Touristikern, dass sie noch nicht die Haltung haben, dass das Thema Gesundheit, Leadership, Nachhaltigkeit zusammenspielt und dass wir Regeneration halt ja im Grunde genommen ganzheitlich denken dürfen. Das ist die große Herausforderung dieser Zeit.
Nun gibt es ja auch bei denen, die sich intensiv mit diesen Thematiken auseinandersetzen, oft Zielkonflikte, die schwer aufzulösen sind. Ich nenne mal als Beispiel Artenschutz versus Klimawandel. Also es gibt Regionen, in denen nur Touristen, die dorthin reisen, überhaupt die Möglichkeit bringen, durch die Einnahmen sowas wie Artenschutz zu gewährleisten. Stefan Gößling, den du eben erwähnt hast, hat vor kurzem hier im Podcast gesagt, nee, trotzdem gehören Fernreisen erstmal in den Giftschrank wegen des Klimaschutzes. Wie kriegt man diese Widersprüche irgendwie einigermaßen aufgelöst?
Das Interessante, Christian, ist, dass es aus der Sicht, die ich gerade beleuchtet habe, Regeneration und Naturprinzipien keine Widersprüche sind. Das ist das Verrückte. Also wir tun immer so, als ob wir, also nicht tun so, sondern wir zerlegen die Welt. Das kommt so aus den 15, 16 Wissenschaftsevolution-Theorien damals, Descartes und so weiter. Wir tun immer so, oder wir müssen die Welt in Teile zerlegen, um sie zu verstehen. Das ist aber die größte Herausforderung, die wir heute haben. Wenn wir nur in Klimawandel denken, wenn wir nur in Elektroautos denken, vergessen wir das gesamte andere. Die Natur würde immer in Beziehung denken. Die Natur würde immer in den Zusammenspiel der Teile denken, nicht in den Einzelteilen. Das heißt, wenn du sagst, Artenschutz und Klimaschutz sind zwei Dinge, die nicht zusammengehören oder die den Konflikt machen, dann ist der Konflikt lediglich in unserem Verstand als Mensch. Aber aus Natursicht ist das kein Konflikt. Ich stimme übrigens Stefan Gößling zu. Wir haben extreme Herausforderungen mit Fernreisen. Da geht es eher um definitiv die Verlängerung der Zeiten. Da geht es darum, die Wertschöpfung zu koppeln an die Thematiken vor Ort. Da geht es auch um Besteuerungsmechanismen. Also da müssen wir wirklich sehr ernst drüber nachdenken, wie das sinnvoll ist. Ich glaube nicht, dass wir es abschaffen können, weil das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, zu reisen. Das ist auch Frieden und so weiter. Aber ich sehe es nicht als Konflikt, wenn ich mich auf die neue Ebene bewege, von Nachhaltigkeit zu Regeneration und Naturprinzipien als Grundlage nehme, dann ist das erstmal eine ganzheitliche Sichtweise auf alles. Wenn heute die EU sagt, 80% aller Habitate in Europa sind in einem schlechten Zustand und daher ein Gesetz rausgeben muss, vor 2 Wochen passiert, was 20% Restoration macht für diese, dann ist das ein Gesetz, was wichtig ist. Was aber genauso relevant ist wie das Klimaschutzgesetz und die Klimaneutralität. Also aus Natursicht hast du nur eine Logik. Du verhältst dich den natürlichen Prinzipien zufolge. Du machst nicht etwas, was der Natur schadet, sondern du verhältst dich wie die Natur. Dann ist das kein Konflikt mehr aus meiner Sicht. Und dennoch
Wie?
verstehe ich die Logik, dass wir dort neue Regelungen brauchen. Punkt.
Na klar. Wie groß ist denn dein Optimismus, dass wir das alles schaffen?
Du hast es ja gehört. Ich bin nach wie vor auch nach 25 Jahren Grundoptimist. Das Spannende ist, mein aktuelles Thema ist, dass ich, nachdem ich Futuris in Deutschland mitgegründet habe, habe ich jetzt einen weltweiten Verbund mitgegründet, der heißt Tourism Community, wo ich mich weltweit mit Menschen austausche online. Wir haben jeden Monat Impulse, wir gucken, wie wir uns gegenseitig stärken. Und ich nehme sehr, sehr viel spannende Projekte in der gesamten Welt wahr, wie wir mit dem Thema halt besser umgehen können. Und was mich in den Tourismus, das habe ich erst spät verstanden, getrieben hat, in Anführungsstrichen, ist, dass der Tourismus immer wieder die Welt im Kleinen ist. Wenn du dir eine Insel anguckst, alle Herausforderungen dieser Welt sind auf einer Insel vorhanden. Wo geht der Müll hin? Wo kommt die Energie her und so weiter? Wenn wir diese Themen lösen können, und das ist meine große Mission, auf einer Insel für Deutschland, für Kreta, egal wo, tragen wir dazu bei, Zukunft zu verstehen, Zukunft erlebbar zu machen und damit dieses Riesennetzwerk, das ist das größte Netzwerk, was wir haben. Wenn du von oben auf die Welt drauf guckst, 10% der Welt ist Tourismus über die Lieferketten. Also 10% der Arbeitskräfte, 10% des GDPs und so weiter ist Tourismus. Das heißt, das ist das größte Netzwerk der Veränderung. Und gerade deshalb bin ich super optimistisch, dass wenn wir dieses Netzwerk haben und es durchdringen, und ich habe von Zukunftsforschern gelernt, es geht nicht um 80% durchdringen, es geht um 15%, 13, 14, 15%. Wenn du auf 13, 14, 15% von Destinationen und Akteuren haben, die anders denken, dann verändert sich das gesamte System. Und das macht mich zukunftsoptimistisch. Was mich zukunftspessimistisch macht, ist, dass wir unseren Geist oftmals auf die Dinge ausrichten, die nicht funktionieren. Also wenn du dir so die Energie eines
Da ist
Tages
was
an,
dran.
wenn du die Energie eines Tages dir anguckst und ich fokussiere mich auf die Dinge, ich gucke Nachrichten und ich fokussiere mich auf all die Dinge, die nicht funktionieren, dann verstärkst du das. Deswegen, ich gucke keine Nachrichten mehr, ich mache das, was ich mache jeden Tag und damit verändert sich die Welt. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle lernen dürfen, dass im Grunde genommen unsere Taten immer unseren Gedanken und unseren Gefühlen folgen. Und das hat viel mit Leadership zu tun. Und das, wenn wir das besser verstehen, dann bin ich Grundoptimist, lieber Christian.
Da bleibt mir nur zu wünschen, dass du mit deinem Optimismus möglichst viele Menschen mitnimmst. Lieber Andreas, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Lieben Dank, Christian. Große Freude.
Lieber Christian, über welches Thema sollten wir uns denn noch ein bisschen intensiver austauschen in dieser Ausgabe von unserem Podcast?
Das hat auch ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun und es hat auch ein bisschen was mit der ITB zu tun. So ein kleiner Exkurs oder eine Seitenanmerkung zum Thema E-Mobilität. Wir hatten nämlich, weil ja an dem Donnerstag, als wir zurückfahren wollten, die Bahn gestreikt hat, schon im Vorfeld beschlossen, dass wir uns für die Rückreise vorsichtshalber mal ein Mietfahrzeug buchen wollten. Das haben wir dann auch bekommen und es handelte sich um ein sehr großes Fahrzeug einer, ich sag mal, deutschen Premium-Marke, sehr bekannt. Der Pferdefuß bei der ganzen Geschichte war, dass es sich tatsächlich um ein E-Auto handelte. Und das Ding hat nicht einmal 300 Kilometer am Stück geschafft, ohne dass es geladen werden musste. Und das bedeutete, dass wir auf dem Weg dreimal die Batterie wieder nachladen mussten, was unsere Reise um locker mehr als 2 Stunden verlängert hat.
Hättest du mich davor gefragt, ich fahre ja auch ein E-Auto, hätte ich dir genau diese Krux erzählt, dass man lange Strecken im Grunde genommen jetzt noch nicht mit, ich sag mal, dem Durchschnitts-E-Auto wirklich gut zurücklegen kann. Vor allem im Winter einmal die Heizung an, zack, ist die Batterie irgendwie um 100 Kilometer geschrumpft. Also das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis man sich da richtig entspannt in ein E-Auto setzen kann, wenn man weiß, man hat eine längere Strecke, also mehr als 200 Kilometer vor sich.
Ja, das Interessante daran war, dass der Autovermieter, dessen Namen ich jetzt aus Anstandsgründen nicht nenne, uns was ganz anderes erzählt hatte. Die haben nämlich gesagt, auch 400 Kilometer kommt er damit locker weit. Also ihr macht einmal eine längere Kaffeepause, dann ist das Ding wieder voll und das war's. Aber Pustekuchen, es war ja auch ein bisschen kühler draußen, also nur so ein bisschen über 0 Grad und da fahren die Dinger ja erst recht nicht so lange. Und ja, aber war ein spannendes Erlebnis im Nachhinein, über das man auch schön wieder lachen kann jetzt.
Und wenigstens konntest du irgendwo hinfahren. Man muss ja alles immer ein bisschen positiv sehen in diesen Zeiten, wenn alles streikt und weder was fährt noch fliegt. War auch übrigens ganz spannend, weil ich würde mal sagen, die Hälfte Mittwochabend von der ITB schon abgereist sind, damit sie irgendwie nach Hause kommen. Über was wir nächste Woche reden, das erfahren Sie natürlich in der neuen Ausgabe. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Woche, freuen uns auf Likes, Kritik, Anregungen und wie immer natürlich ganz viel Lob. Da dürfen Sie uns gerne damit überschütten.
Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.